Lass mich zu Beginn noch mit uns beten. Groß bist du, Herr, und sehr zu loben. Deine Werke sind unausforschlich und deine Taten können uns nur zum Staunen anregen, Herr. Wie du treu warst in der Vergangenheit und wie du treu bist auch heute, wie du geführt hast bis hierher, wir alle zurückschauen können, dass du, o Herr, uns bis hierher gebracht hast und das in uns bewirkst, was du erreichen möchtest. O Herr, und so schauen wir auch hoffnungsvoll auf die Zukunft, zu wissen, dass du uns voranbringen wirst und dass du uns nicht zu Schanden werden lässt, sondern dass du eine Ewigkeit für uns bereitest, die so herrlich ist, dass wir uns das kaum vorstellen können und die aber auch gleichzeitig unser Antrieb ist, dafür hier weiter treu zu sein. O Herr, und wir danken dir besonders dafür, dass du deine Gemeinde auch in einer Stadt wie Berlin baust, dass du auch Eckstein geschaffen hast, so wie Eckstein ist, dass du uns hier hergestellt hast, dass du uns zusammengebracht hast, Herr, und dass all die verschiedenen Mitglieder Zeugnis geben können davon, wie du in besonderer Weise dich in ihren Leben erwiesen hast, wie du Tote erweckt hast, geistlich Tote zum geistlichen Leben, Herr. O Herr, wir danken dir dafür und wir wollen nicht vergessen, wie abhängig wir von dir sind, auch an diesem Morgen und die ganze Woche hindurch. Wir brauchen dich, Herr, wir brauchen dein Wort, wir brauchen deine Ermutigung, deine Stärkung und darum bitten wir dich besonders heute auch an, dass du durch dein Wort redest. Wir bitten dich darum, dass du uns offene Herzen, offene Ohren schenkst für das, was du zu sagen hast. Wir bitten dich, dass dein Geist wirkt in unserer Mitte. Herr, dass wir nicht in dieses Wort schauen wie einen Spiegel unverändert da wieder von weglaufen, sondern dass wir auch Täter dieses Wortes werden zu deiner Ehre. Und so beten wir dich an, dass du jetzt auch die Zeit segnest, die wir zusammen haben und klar redest, Herr, denn dein Volk hört. Amen. Ein Pastor beschreibt, dass er an einem langen Sonntag nach einigen Gottesdiensten, die er gemacht hat, erschöpft nach Hause kam und er trifft seinen Nachbar an, der im Vorgarten am Arbeiten ist, der diesem Pastor etwas Ähnliches wie folgt ausdrückt. Er sagt, es muss schon ganz toll sein, jetzt eine ganze Woche frei zu haben, bis der nächste Sonntag kommt. Der Pastor hat sich jeglichen Kommentar verkniffen. Aber für uns auch heute eine Frage ist, wozu ist ein Pastor eigentlich da? Was sind die Aufgaben, die er wahrnehmen soll? Ist er nur ein Sonntagsmensch, der die Woche frei hat, oder was sind seine Aufgaben? Manch einer sieht ihn als einen Unterhalter, der die Aufgabe hat, die Laune der Menschen aufrechtzuerhalten. Ein anderer sieht ihn als einen CEO, der einfach die Gemeinde leitet, wie man eine Firma leitet. Mancher sieht ihn als einen Aktivist, der sich an jedem möglichen guten Zweck beteiligt, oder ein Therapeut, bei dem man sich auf die Couch legt und ausreden kann. Oder ein Gebäudeverwalter, der einfach nur dafür sorgt, dass der Raum in Schuss bleibt. Oder ein Professor, der in seinem Fachgebiet jede Frage beantworten kann. Was ist nun wirklich ein Pastor, ein Ältester? Und die Erwartungen, die an Älteste gestellt werden, variieren von Generation zu Generation. Sie sind stark auch beeinflusst von der eigenen Tradition, wo man herkommt, oder den Erwartungen und Erfahrungen, die man in unterschiedlichen Gemeinden gemacht hat. Und umso wichtiger ist es für uns auch heute, uns Gedanken zu machen und zu verstehen, was die Bibel über Älteste zu sagen hat. Was ist ihre Aufgabe? Was sollen sie tun? Und wie stellt Gott sich das vor? Und an der Stelle möchte ich auch deutlich machen, dass wenn ich den Begriff Pastor oder Ältester verwende, dass diese Begriffe auswechselbar sind. Die Bibel kennt nur ein Ältestenamt. Es gibt biblisch gesehen keine Pastoren, die über Älteste stehen. Jeder Älteste ist gleichzeitig Pastor und so nutzen wir auch in unserer Gemeinde diesen Begriff auswechselbar. Denn Gott hat nur ein Amt für die Gemeindeleitung geschaffen, das Amt eines Ältesten. Nun, wie sieht diese Rolle nun eines Ältesten aus? Was ist seine Aufgabe? Und dazu dürft ihr mit mir Apostelgeschichte 20 aufschlagen und wir lesen die Verse 28 bis 32. Apostelgeschichte 20, Verse 28 bis 30. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat, durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Diese Passage, die ich gerade gelesen habe, ist eine Passage, die wir eingebettet finden in dem ganzen Abschnitt, Kapitel 20, Vers 1 bis 21, Vers 17, was wir uns letzten Sonntag zusammen angeschaut haben. Ich habe schon davon geredet, dass Paulus auf einer Abschiedstournee quasi ist, dass er von Gemeinde zu Gemeinde zieht, um diese Gemeinden, die er im Verlauf seines Dienstes gegründet hat, dort zu erreichen, wo sie gerade stehen, sie zu ermahnen, sie zu ermutigen und dann aber auch, wie wir das hier in dieser Passage sehen, den Staffelstab abzugeben an die nächste Generation von Leitern, die Gemeinde in Ephesus voranbringt. Nun, was wir hier sehen, ist auch, dass die Ära der Apostel zu einem Abschied kommt. Denn ihr versteht, dass Gott selbst, Jesus, sich 12 Apostel eingesetzt hat. Männer, die mit Jesus Christus gewandelt sind, die ihn 3 Jahre lang gesehen haben, die ihn erlebt haben, die ihn auch anfassen konnten in Person, die selber dabei waren und gesehen haben, dass dieser Christus ein normaler Mensch war, unter ihnen wandelte und der gleichzeitig am Kreuz starb, der dann auch von den Toten auferstanden ist. Und als er dann in den Himmel abfuhr, ihnen einen ganz klaren Auftrag gegeben hat, nämlich den Auftrag, das Evangelium bis an die Enden der Welt zu tragen. Es sind also diese Apostel, die dann von Stadt zu Stadt ziehen konnten und ganz deutlich kommunizieren konnten, dass das, was sie jetzt predigen, nicht eine Legende ist, nicht irgendwas Erfundenes ist, sondern wurzelt in dieser Person Christi, die sie selbst mit Fleisch und Blut vor sich gesehen hatten. Und so sind nun diese Apostel diejenigen gewesen, die das Evangelium vorangetrieben haben. Paulus selbst bezeichnet sich als eine unzeitige Geburt, weil er Christus zwar kannte, aber selbst erst später durch Christus für diesen Dienst ausgesondert wurde. Nun ist aber der Zeitpunkt gekommen, an dem Paulus Abschied nimmt. Und sagt, das apostolische Zeitalter ist zumindest für mich jetzt vorbei. Mein Dienst ist vollendet. Ich hatte die Aufgabe, das Evangelium bis an die Enden der Welt zu tragen. Ich habe das getan und jetzt ist Gott darauf auf dem Weg, mich auf was anderes vorzubereiten, nämlich Fesseln und Bedrängnisse in Jerusalem. Nun sollte es in Ephesus also von diesem Punkt an keine Apostel mehr geben. Die Zeit ist vorbei, aber es sind jetzt Älteste da, die Verantwortung tragen sollen. Und so hat Paulus hier diese Abschiedsrede an die Ältesten in Ephesus, wo er ihnen 3 Aufgaben gibt und ganz deutlich ausformuliert. Und die erste Aufgabe davon ist, sie achten auf sich. Und es ist ganz interessant hier zu sehen, wie Paulus zuerst den Fokus auf die Ältesten selbst legt. Man würde natürlicherweise erwarten, dass es zuerst darum geht, dass sie auf die Gemeinde achten, dass es zuerst darum geht, dass sie auf das Wort Gottes achten, dass sie ihre Aufgaben auch gewissenhaft ausführen. Aber zuerst sagt Paulus ihnen in Kapitel 20, Vers 28, habt Acht auf euch selbst. Zuerst schaut auf euch selbst. Achtet zuerst auf eure eigenen Herzen. Habt Acht auf euch selbst. Und dieses Acht haben ist eine konstante Wachsamkeit. Wie ein Wachhund inmitten einer Herde. Wie ein geschärftes Alarmsystem, das sofort anspringt, wenn einer der Sensoren merkt, dass etwas nicht stimmt oder dass sich etwas dort befindet, was nicht dort sein sollte. Dieses Achthaben, diese Wachsamkeit ist eine Mentalität, die Paulus diesen Ältesten vor Augen legt. Ihr müsst auf der Hut sein, und zwar, wenn es um euch selbst geht, zuerst. Und an der Stelle müssen wir verstehen, und das mag dem einen oder anderen ganz logisch erscheinen, aber man muss es trotzdem sagen, dass jeder Älteste ein ganz normaler Mensch ist. Ein Sünder, der unter dem Kreuz Christi steht. Und die Aussage, die Jakobus trifft in Jakobus 3, Vers 2, wir alle straucheln oft, die trifft auch auf Älteste zu. Und den Kampf, den Paulus in Römer 7 beschreibt, zwischen Geist und Fleisch, ist auch etwas, was auf den Ältesten zutrifft. In Römer 7, Vers 18 sagt er, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Auch das ist für den Ältesten wahr. Das heißt, der Älteste ist nicht gefeit vor dem Kampf gegen Sünde. Auch er ist einer, der bis in Ewigkeit weiter den Kampf aufnehmen muss. Nun, und wenn der Älteste in dem Sinne auch ein Christ ist, wie jeder andere auch, so ist er trotzdem in einer exponierten und einer besonderen Situation. Denn der Älteste stellt sich darauf ein, dass er ein härteres Gericht empfängt, nach Jakobus 3. Der Älteste stellt sich darauf ein, dass er Rechenschaft ablegen muss über jede Seele, die unter seiner Fürsorge war, in Hebräer 13. Ein Ältester muss auch damit rechnen, dass Satan seine Kunstgriffe besonders auf sie, auf ihn ausrichtet. Denn wenn ein Ältester fällt, dann schadet er der ganzen Gemeinde. Und wenn ein Ältester fällt, dann schafft er es womöglich sogar noch Schwache mit sich zu ziehen. Und wenn ein Ältester fällt, ist deshalb der Triumph Satans umso größer. Und deshalb gibt Paulus die Anweisung hier, zuerst habt Acht auf euch selbst. Und dieses Achthaben ist zum einen individuell, dass jeder Älteste auf sich selbst aufpasst, zum anderen aber auch kollektiv, in dem Sinne, dass die Ältesten aufeinander gegenseitig aufpassen. Sie haben die Verantwortung, sich gegenseitig zu ermahnen und zu ermutigen und genau das anzuwenden, dass sie auf der Hut sind. Nun, wie sieht dieses Achthaben auf? Wovor müssen sie sich hüten? Nun, erstens, die Ältesten achten auf ihren Glauben. Ein Ältester achtet auf seinen Glauben, denn es ist einfach, Dinge zu sagen und sie nicht wirklich im Herzen zu tragen. Es ist einfach, ein blinden Führer zu werden, der selber blind ist. Und es ist einfach, nicht von der Liebe Gottes sogar zu sprechen, aber sie nicht wirklich zu erleben. Und deshalb ist es für einen Ältesten so wichtig, dass das, was er sagt, auch wirklich in seinem Leben gegründet ist. Dass seine Beziehung zu Gott lebendig ist und dass seine Liebe zu Gott angefacht wird und seine Ehrfurcht vor Gott ständig motiviert wird. Und er mit David sagen kann, mein Verlangen ist, die Schönheit Gottes für mich selbst zu bestaunen. Und es ist aus diesem gefestigten Glauben, diesem Herzen heraus, in dem er dann auch in der Lage ist, die Gemeinde darin zu führen. Und Paulus macht das auch deutlich in 1. Timotheus, eine Stelle, die ihr auch gerne mal aufschlagen dürft, in 1. Timotheus Kapitel 4. Und wir werden nicht das ganze Kapitel lesen, ich werde ein paar kleine Dinge für euch hervorheben. Und wir sehen einen Timotheus, der interessanterweise später in Ephesus eingesetzt wird und den Paulus für seinen Dienst ermutigt und dem er ganz deutlich vor Augen führt, dass er auch einen schweren Dienst hat. Aber er gibt ihm auch eine Ausrichtung darauf, worauf er achten muss. Und zum einen ist das, wenn er auf sich selbst achtet, in Vers 4, Vers 6, in Kapitel 4, Vers 6 seht ihr, ein Diener Christi Jesu, der sich nährt durch die Worte des Glaubens. Timotheus musste lernen, ich muss mich selber durch das von dem nähren, was ich auch selber unterrichte. Und dann in Vers 8 die Aufforderung, die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottesfurcht. Und dieses Üben ist der Kampf eines Sportlers. Tu alles daran, dass die Gottesfurcht in dir wächst. Und dann in 4, Vers 12 sehen wir, dass er ein Vorbild sein soll. Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei eine Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, im Liebe, im Glauben. Eine Frage des Herzens, die auch bei einem Ältesten zu sehen muss. Und dann dieser abschließende Die abschließende Aufforderung in Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen. Also das, was Paulus dem Timotheus schreibt in 1. Timotheus 4, ist genau das, was Paulus auch in Ephesus oder in Milet genau gesagt, den Ältesten von Ephesus an den Herzen legt. Habt Acht auf euch selbst. Und so wie sie auf ihren Glauben achten, müssen sie dann aber auch auf ihren Charakter achten. Denn Glaube und Charakter gehen Hand in Hand. Nur ein gefestigter Glaube kann auch einen gefestigten biblischen Charakter hervorbringen. Und so achtet ein Ältester auf seinen Charakter. Die Anforderungen, die Qualifikationen, die wir in der Bibel für einen Ältesten finden, in 1. Timotheus 3 und Titus 1, sind sehr hoch. Und sie sind eine Messlatte, an der sich der Älteste immer wieder messen muss und deutlich werden muss, dass er nicht nur ein Lehrer ist, der von sich gibt, sondern ein Vorbild der Herde, der lebt, was er lehrt. Und deshalb muss er vehement auf seinen Charakter achten. Und zum Weiteren, nebst dem Glauben des Charakters, ist auch der dritte Fokus seine Familie. Denn in 1. Timotheus 3 schreibt Paulus in Bezug auf Älteste, wenn aber jemand den eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Ein Ältester, der ein unverantwortlicher Ehemann und Vater ist, kann kein guter Ältester sein. Was sich zu Hause abspielt, spiegelt sich in der Gemeinde wider. Und daher muss ein Ältester besonders auf seine Familie wachen und achten, die Ehefrau lieben und ehren, seine Kinder lieben und gemäß der Bibel erziehen, so dass er vorbildlich für die Gemeinde vorangehen kann. Ein Autor beschreibt in seinem Buch, wie er anfing, diesen Aspekt seines Lebens aus dem Blick zu verlieren. Und in einer Zeit, als er sich häufig mit seiner Frau geschritten hat, kam es zu der Aussage von ihm, wo er sagte, 95% der Frauen in der Gemeinde würden gerne mit einem Mann wie mir verheiratet sein. Nun gab er zu in dem Buch, dass das eine sehr törichte Aussage war. Und seine Frau informierte ihn bald darauf, dass sie zu den übrigen 5% gehöre. Und das ist ein Problem. Wenn das Familienleben nicht stimmt, wenn die Ehefrau vernachlässigt wird, wenn die Kinder vernachlässigt werden und nicht so erzogen werden und nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie bekommen sollen, dann mag der Dienst noch so toll verlaufen von vorne und die Leute mögen noch denken, was sie wollen, doch am Ende hinkt er und leidet auf die lange Sicht und deshalb muss er dann auch in Frage gestellt werden. Es ist so wie mit einem Haus. Du legst das Fundament erstmal gründlich, bevor du anfängst, die Steine darauf zurechtzurücken. Und so ist es auch den Ältesten ganz wichtig für Paulus, ihm deutlich zu machen, zuerst habe Acht auf dich selbst, auf deinen Glauben, auf deinen Charakter und deine Familie. Und dann kannst du den Dienst richtig ausführen. Nun, welche Erwartungen darfst du also an deinen Pastor stellen? Du darfst von ihm erwarten, dass er sein eigenes Herz schützt, und zwar vehement. Und dass er es so tut, damit er danach auch dir helfen kann, dein Herz zu schützen. Du kannst von ihm erwarten, dass er konstant seine Beziehung zu Gott zur obersten Priorität macht, damit er dann auch dir helfen kann, diesen Gott näher kennenzulernen. Und du darfst von ihm erwarten, dass er sich Zeit mit seiner Bibel nimmt, Zeit mit seinem Gott, damit diese Zeit in seinem Dienst sichtbar wird. Nun, genauso wie dieses Achtgeben, also anfängt bei dem Ältesten, bei der Person selbst, führt Paulus jetzt deutlich aus, dass sich dieses Achtgeben auch auf die Gemeinde auswirkt. Und damit kommen wir zur zweiten Aufgabe. Sie achten auf dich. Vers 28. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Und Paulus nutzt hier das Bild eines Hirten mit seinen Schafen. So sind Älteste in der Gemeinde Gottes. Und sie sind das nicht nur von ungefähr, sondern Paulus fügt dann auch hinzu, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten. Die Ältesten sind in der Gemeinde Gottes durch den Heiligen Geist selbst eingesetzt. Es sollte keiner Ältester werden, nur weil er das unbedingt will. Es sollte keiner Ältester werden, nur weil er den Anschein hat, die Begabung dazu haben, sondern Älteste werden erst dann eingesetzt, wenn sie ihre Qualifikationen unter Beweis gestellt haben, wenn sie geprüft wurden und bestätigt wurden und deutlich wird, das ist der Weg, den der Heilige Geist hat. Und hier wird auch deutlich, welche Rolle Paulus diesen Ältesten zumisst, wenn er davon schreibt, dass sie eingesetzt wurden als Aufseher. Leute, die über die Übersicht über die Herde haben, die beobachten, wie es den Einzelnen geht. Sie haben die Aufsicht über der Herde. Und es ist die Gemeinde Gottes, über die die Hirten verwalten. Es ist nicht ihre Gemeinde, sondern es ist Gottes Gemeinde. Und im Nahen Osten zu dieser Zeit war es üblich, dass Besitzer von Schafherden sich Hirten einstellten, die auf diese Herden aufpassten. Und genauso ist es auch in der Gemeinde Gottes. Es ist die Gemeinde Gottes, wo Gott selbst sich die Hirten aussucht, die er dann vor Ort einstellt und die sich dann um ihn kümmern. Und diese Gemeinde ist jetzt nicht einfach nur etwas, was Gott geerbt hat sozusagen, sondern wir sehen auch weiter, wie Paulus hier hervorhebt, dass er in Vers 28, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Diese Herde, über die die Ältesten stehen, hat Gott selbst sich teuer erkauft. Mit dem Blut seines eigenen Sohnes. Es ist ein kostbares Gut. Es ist nicht nur eine Nebensache für Gott, sondern es ist etwas, was ihm sehr nah am Herzen liegt. Und wenn ein Millionär in den Urlaub geht und dir die Verantwortung gibt, auf seine Villa aufzupassen, dann wirst du dich hüten, die China-Vasen nicht unsanft anzufassen. Du wirst dich hüten davor, dem Lack seines Ferraris einen Kratzer zu verpassen. Du wirst dich hüten davor, den reinrassigen Hunden irgendwas zu essen zu geben, was ihn nicht bekommt. Weil du dir bewusst bist, jedes einzelne Ding ist so teuer, dass ich mir wahrscheinlich nicht mal mit einem Jahresgehalt das ersetzen könnte. Und so wirst du alles daran setzen, um es einfach so zu lassen, wie es ist und es zu schonen und zu schützen. Und so ist dein Ältester in der Gemeinde Gottes. Inmitten einer Herde, die Gott sich selber teuer erkauft hat. Ein Verwalter des Gutes Gottes, ein Hirte der leibeigenen Herde Gottes, ein eingesetzter Arbeiter, der den unermesslichen Preis, den Gott selbst bezahlt hat, nicht im Geringsten erstatten könnte. Und so sind diese Hirten mit einer ganz bestimmten Aufgabe in dieser Herde eingesetzt, nämlich die Gemeinde Gottes zu hüten. Die Gemeinde Gottes zu hüten. Und dieses Hüten wäre schön, wenn wir es auf Deutsch ein bisschen anders übersetzen könnten. Hirten, Schäfern, im Englischen Shepherding. Das geht hier nicht nur um den Aspekt des Hütens, sondern es geht um die umfassende Aufgabe eines Hirten. Und diese umfassende Aufgabe beinhaltet verschiedene Dinge. Es ist ein Hirte, der Tag und Nacht bei seinen Herden ist, der sein Auge auf die Hirten, auf die Schafe gerichtet hat, der dann auch vielfältige Aufgaben wahrnimmt. Ein Teil dieser Aufgaben ist zum einen das Nähren. Zum einen ist es das Nähren. Ein Hirte ist dafür verantwortlich, dass seine Schafe sich nicht irgendwas Giftiges zu sich nehmen. Der harte Hirte ist dafür verantwortlich, dass die Schafe gute Weideplätze finden, wo sie gutes Essen finden und dass sie dann auch zu einem neuen Standort geführt werden, wenn der eine Ort abgegrast ist. Und so sind auch die Ältesten dafür verantwortlich, dass die Gemeinde genährt wird im Wort Gottes. Deshalb lehren wir, deshalb predigen wir, deshalb unterrichten wir. Immer mit der Absicht, dafür zu sorgen, dass ihr gesunde biblische Nahrung zu euch nehmen könnt. Und nebst dem Nähren kommt ein Aspekt des Führens dazu, des Leitens. Denn es ist die Aufgabe des Ältesten, die Gemeinde zu leiten und von einem Ort zum anderen zu führen. Er kann die Schafe nicht einfach springen lassen. Er kann nicht einfach das Chaos regieren lassen, sondern er muss vorangehen, so dass andere ihm folgen können. Und 1. Petrus 5 finden wir, wie, ist eine Stelle, die ihr gerne schon mal aufschlagen dürft. In 1. Petrus 5 nutzt Petrus das gleiche Bild eines Hirten inmitten seiner Herde, um über die Ältesten zu sprechen. Und er gibt dort ganz klare Anweisungen in 1. Petrus 5 ab Vers 2. Dort schreibt Petrus, hütet die Herde Gottes. Und wieder hüten, genau das gleiche Wort, wie wir es eben in Apostelgeschichte 20 gesehen haben. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werde. Ein Ältester hat nicht die Aufgabe, einfach dazustehen und auszurufen, da lang und hier lang, wie ein autokratischer Herrscher, der sich keinen Widerspruch gefallen lässt. Das ist nicht die Aufgabe eines Ältesten, sondern die Aufgabe eines Ältesten ist, selber zu verstehen, dass er genauso ein Knecht Gottes ist, der unter dem Kreuz vorangeht, in den Fußstapfen Jesu wandelt, der selber sein Leben für die Gemeinde gegeben hat. Und während er das tut, hinterlässt er Fußstapfen, in denen die Schafe hinter ihm herlaufen können. Er geht als Vorbild voraus, als einer, dem die Einzelnen imitieren können, denen die Einzelnen folgen können. Und so hat die Aufgabe des Hirten nebst dem Nähren und dem Führen auch noch eine weitere Aufgabe, nämlich zu schützen. Und genau diesen Aspekt spricht Paulus jetzt noch konkreter an in den folgenden Versen ab Vers 29. Wo Paulus sie sagt, ihr seid als Hirten in der Gemeinde Gottes eingesetzt, um diese Herde zu schützen. In Vers 29, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um Jünger abzuziehen hinter sich her. Und hier können wir uns wieder die Hirten zu der Zeit im Nahen Osten vorstellen, die in der Wildernis unterwegs waren, in der Wildnis unterwegs waren und die ihre Schafe schützen mussten vor Raubtieren, vor Löwen, vor Bären, vor Wölfen, was auch immer da kommen möge. Die ihre Schafe aber auch schützen mussten vor Räubern, die versucht haben, Schafe zu stehlen. Sie mussten ständig auf der Hut sein. Denn die Einflüsse von außen sind da. Und davor warnt Paulus jetzt auch die Ältesten zu sagen, ihr müsst aufpassen, denn es gibt Wölfe, die nichts Gutes vorhaben. Den Wölfen ist völlig egal, wie viel Gott für die Gemeinde bezahlt hat. Die wollen einfach nur Blut lecken. Die haben Appetit nach frischem Fleisch. Und die sehen die Schafe und die rennen darauf los. Und die sind absolut grausam, ohne Rücksicht auf Verluste. Und es sind diese Wölfe, vor denen Paulus gewarnt hat, hier, die dann kurz darauf auch tatsächlich in Ephesus aufgetaucht sind und die wir bis heute überall finden. Die Wölfe mögen manchmal in unseren eigenen Reihen sitzen und im ersten Moment sehen sie ganz friedlich aus. Sie haben sich mit Schafspelz bekleidet, sodass man sie gar nicht erkennen kann. Doch je mehr man sich mit ihnen befasst, merkt man, dass sie eine gewisse Agenda verfolgen. Während ein normales Schaf, ein normaler Christ, ein erretteter Mensch nach der gesunden Lehre Gottes lechzt und nach dem Wort Gottes sucht, in der Hoffnung, dadurch zur Ehre Gottes wachsen zu können, geht es den Wölfen nur darum, ihr eigenes Fleisch zufriedenzustellen. Ihr eigenes Leben und ihre eigenen Bedürfnisse stehen im Vordergrund. Und diese Menschen kommen zu unserer Gemeinde nicht, um zu lernen, sondern um zum Beispiel Frauen zu ergattern, in eine Beziehung eintreten zu können. Oder sie kommen zu uns, um einfach nur Nutznießer der Gemeinschaft zu werden. Die sind alle so freundlich und nett, da will ich auch was davon abhaben. Oder sie kommen zu uns, nicht um Gott zu gefallen, sondern um gehört zu werden, mit ihren eigenen Prophetien, mit ihren eigenen Überzeugungen, mit ihren eigenen Erkenntnissen. Und sie kommen dann zu uns, um in der Hoffnung, weiterhin Sünde unter dem Deckmantel des Christentums praktizieren zu können. Und ein Prediger hat es auch so ausgedrückt: Wölfe hassen Hirten. Das sind die, die am lautesten schreien werden, wenn sie den Eindruck haben, der Hirte sei unfair, der Hirte sei kontrollierend. Und Paulus sagt ihnen aber, vor diesen Wölfen müsst ihr aufpassen. Und diese Wölfen muss man Einhalt gebieten. Diese Wölfe begeben sich nicht nur in unsere Gemeinde, sondern sie sind überall unterwegs. Und durch das Internet findest du sie überall. Sie gaukeln Christsein vor, sie klingen vielleicht im ersten Moment ganz okay, bringen aber am Ende schlechte, verderbliche Lehre, die Menschen wegführt von dem Christus, den wir verkündigen. Sie tun alles, um Christen unsicher zu machen, um am Ende ihre eigenen Mäuler stopfen zu können. Und so kann aber auch, und das wisst ihr, ein Ältester unmöglich alle möglichen Einflüsse, die es da draußen gibt, beobachten. Aber der Älteste wird als ein verantwortlicher Hirte darauf achten, womit seine Schafe sich ernähren. Und er wird wachsam sein, welche unbiblischen Ansätze sich einschleichen, und wird dann auch eingreifen müssen. Und so warnt Paulus hier zum einen über den Einfluss von außen, der kommt, aber er warnt auch vor dem Einfluss von innen. Und von außen ist es manchmal schon subtil genug, aber von innen ist es noch überraschender. Wenn Paulus hier schreibt in Vers 30, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger hinter sich herzuziehen. Und diese Menschen sind Teil unserer Gemeinde. Diese Menschen gehören dazu. Sie bekennen mit uns Jesus Christus als ihren Herrn und Retter. Sie ordnen sich am Anfang dem Wort Gottes unter, doch irgendwann fangen sie an, verkehrte Dinge zu reden. Sie fangen an, das, was wir festhalten, vielleicht anders auszudrücken. Sie fangen an, das, was wir festhalten, anders zu verstehen. Und das ist genau das, wovor Johannes warnt, in 1. Johannes 2, Vers 19, wo Johannes schreibt, von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein, aber sie blieben nicht, damit sie offenbar wurden, dass sie alle nicht von uns sind. Und Johannes macht also deutlich, diese Menschen sahen so aus wie wir, aber unterm Strich waren sie schon immer Ungläubige, die sich irgendwann geoutet haben. Und so warnt Paulus auch hier davor. Es gibt Menschen, die aufstehen werden aus euren eigenen Reihen. Die habt ihr gedacht, die seien Teil von euch. Aber es zeigt sich über die Zeit, dass sie nichts vom Evangelium halten, sondern ihr Zweck ist es, Jünger abzuziehen hinter sich her. Sie spielen sich selbst als die neue Autorität auf. Sie spielen sich selbst als die auf die man sich verlassen kann. So wie ein Diotrephes in 3. Johannes, der Erste sein will. Jemand, der anfängt, was Neues zu sagen. Jemand, der auch anfängt, gegen die Leitung aufzuwiegeln und zu sagen, die sehen das alles viel zu eng. Die sehen das falsch. Das muss man nicht so sehen. Da gibt's andere Ansichten und so weiter und so fort. Und sie sind bei dem ganzen Geplänkel nur dabei, sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Und manchmal machen sie das ganz autoritär, indem sie sagen, ich weiß es besser. Und manchmal kommen sie ganz scheinheilig daher. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, aber so kann es auch nicht sein. Und Paulus sagt, diesen muss Einhalt geboten werden. An einer anderen Stelle in Titus 3, Vers 10, bereitet Paulus den Titus auf solche Momente vor, wenn Menschen innerhalb der eigenen Gemeinde abirren und ihr Lehren verbreiten. In Kapitel 3, Vers 10, einen sektiererischen Menschen weise nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Nun, ein sektiererischer Mensch ist ein Mensch, der innerhalb der Gemeinde Spaltungen verursacht, der Fraktionen kreiert, um welche Sache es auch gehen mag. Er ist damit beschäftigt, die Gemeinde zu trennen. Und Paulus sagt, bei solchen Menschen muss kurz ein Prozess gemacht werden. Sie werden einmal ermahnt, sie werden ein zweites Mal ermahnt, und wenn dann keine Veränderung kommt, dann müssen sie abgewiesen werden. Dann können sie nicht mehr Teil von Gottesdiensten, von der Gemeinde sein. Denen muss Einhalt geboten werden. Und es ist manchmal kaum nachzuvollziehen, wie es sein kann, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes, die er sich selber erkauft hat, wo er selbst Strukturen geschaffen hat, solchen Gefahren ausgesetzt ist. Und man würde doch meinen, dass unter den Erretteten von Christus Gnade und Liebe regieren darf und dass alles andere in den Schatten gestellt werden kann. Aber Paulus macht den Ältesten hier nichts vor, sondern er versucht sie hier auf die Realität vorzubereiten, zu sagen, ihr seid als Gemeinde in einer verdorbenen Welt und diese verdorbene Welt tut alles, um reinzukriechen in eure Gemeinde, indem sie von außen kommt oder von innen. Das sind Satans Instrumente und das ist auch das Instrument der Welt. Und deshalb führt Paulus jetzt fort in Vers 31, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Paulus sagt ihnen, genau deshalb, weil die Gefahr so hoch ist, müsst ihr auf der Hut sein. Ihr könnt das Auge nicht einfach zumachen. Ihr könnt nicht einfach schlafen. Ihr müsst auf der Hut sein. Ihr müsst wach sein. Ihr müsst damit rechnen, dass Wölfe kommen. Ihr müsst damit rechnen, dass irgendeiner aus eurer Mitte heraus plötzlich anfängt, Blödsinn zu reden. Und ihr müsst rechnen damit, dass ihr diese Kämpfe führen müsst. Und ihr müsst deshalb wachsam sein mit angelegter Waffe. Und dazu erinnert euch auch an mein Beispiel, wie ich selber unter euch gewohnt habe. Und so sagt Paulus, dass die ganze Zeit über, die 3 Jahre, in denen er in Ephesus war, er nicht aufgehört hat, Tag und Nacht mit jedem Einzelnen zu reden, und zwar ihn zu ermahnen. Denn Paulus war sich seinerzeit schon der Gefahr bewusst. Und deshalb hat er alles daran gesetzt, dass jeder Einzelne ermahnt wird. Nun, dieses Ermahnen, was wir hier sehen, ist nicht das gleiche Wort, von dem wir letzten Sonntag gesprochen haben. Letzten Sonntag ging es um das Ermahnen, das griechische Wort Parakaleo, das sowohl ermutigen als auch trösten bedeutet. Dieser Zuspruch von, ich komme neben dir her und ich helfe dir voran. Dieses Wort, das Paulus hier benutzt, ist ein Wort, das mehr den Sinn von zurechtbringen bringt. Das kannst du kaum anders übersetzen als ermahnen. Die Idee von, du bist auf dem falschen Weg und hier ist der richtige Weg. Die Warnung, das ist ein Irrlehrer, geh weg von ihm, geh da lang. Die konstante Informierung des Verstandes, du musst das verstehen, damit die richtige Handlung erfolgt. Und dieses Ermahnen, dieses Zurechtweisen, dieses Zurechtbringen, dieses Leiten auf den richtigen Weg, das ist Teil des Hirtendienstes. Und es ist der Teil, der auch am unbequemsten ist. Denn in einer Zeit, in der die Toleranz über allem steht und das Christentum nur noch lieben, aber nicht mehr konfrontieren darf, fühlt sich mancher ganz schnell angegriffen. Was fällt dir ein, in mein Leben zu reden? Was fällt dir ein, mich zu richten, sind die Antworten, die dann kommen, wobei man versucht, die Ermahnung zu praktizieren. Zu sagen, was du hier tust, das ist Sünde vor Gott und du wirst dafür gerichtet, hier ist der richtige Weg. Oder die Warnung, darauf, wo du dich da gerade einlässt, das ist gefährlich und es kann dich deinen Glauben kosten, hier ist der richtige Weg. Die Richtung, die du gerade einschlägst, sie ist unbiblisch, sie bringt dich weg von Gott und hier geht es lang. Das ist dieses Ermahnen und dieses Ermahnen, das auch furchtbar unangenehm ist manchmal, hat aber am Ende deine Rettung als Ziel. Und bewirkt dann dahin, dass du eben nicht auf falsche Lehrer reinfällst und dass du eben nicht dich in Sünde gehen lässt und dass du eben es erreichst, weiter zur Ehre Gottes zu leben und auf dem gesunden Weiden, die er dir vorbereitet, stehen zu bleiben. Wenn du also an die Aufgabe von Ältesten denkst, dann denke an einen Hirten. Einen Hirten, der diese Funktionen wahrnimmt, des Nährens, des Führens und auch des Schützens. Und das bedeutet aber auch, dass ein Ältester nicht unbedingt an jedem möglichen Anlass dabei sein wird. Und er wird nicht auf der Straße jeden Tag unterwegs sein können. Er wird nicht der beste Kumpel von jedem werden und 3 Stunden Zeit in jedes einzelne Person investieren können. Sondern es geht darum, dass er seinen Hirtendienst wahrnimmt, diese Aufgabe, mit der Gott ihn betraut hat, indem er das Wort Gottes gründlich studiert, indem er weiß, was Gott von ihm möchte, damit er es danach auch richtig austeilen kann. Und dass er immer die Gesamtübersicht über die ganze Herde bewahrt. Und vor Augen hat, wo sich die ganze Herde hin bewegt und dass er dann auch eingreift, wenn Gefahren auf die Gemeinde zutreffen oder in der Gemeinde erwachsen. Und das kann manchmal dazu führen, dass ein Ältester die 99, denen es gut geht, stehen lassen muss, um dem einen hinterherzurennen, das sich verirrt. Das ist der Dienst eines Ältesten. Jetzt fragst du dich ja, aber wie kann ich sicher gehen, dass die Ältesten das auch richtig machen? Und dazu kommt Paulus zu der dritten Aufgabe. Sie achten auf Gott. Wir sehen in Vers 32, wie Paulus nun das Ganze abrundet. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Nach diesem Zeitpunkt, nach dieser Rede, als Paulus sie abschließt, kommt der Abschied von den Ältesten in Ephesus. Und dieser Abschied bedeutet, dass die Ältesten ihn nicht länger zur Verfügung haben. Sie werden ihn nicht mal eben anrufen können und sagen, Paulus, was machen wir jetzt mit dieser Situation? Sie werden ihm nicht einen schwierigen Seelsorgefall übergeben können. Sie werden auch nicht mehr weiter an seinen Füßen sitzen und von ihm lernen können. Die Zeit ist vorbei. Aber stattdessen kann Paulus ihnen jetzt Ressourcen an die Hand geben, mit denen sie weiter vorangehen können. Und die, deshalb sagt er, ich befehle euch Gott an. Dem Gott, dem die Gemeinde gehört. Dem Gott, der euch selber auch eingesetzt hat. Dem Gott, der sich für euch und für die ganze Gemeinde hingegeben hat. Dem befehle ich euch an. Das ist hier der Zuspruch an die Ältesten. Ihr seid nicht alleine. Er ist bei euch. Und jeder Ältester, wenn er den Dienst ausführt, so wie Gott ihn von ihnen möchte, wird an den Punkt kommen, wo er realisiert, diese Aufgabe ist viel zu groß. Und meine Schwachheit ist auch viel zu groß. Und deshalb brauche ich einen starken Gott an meiner Seite, denn ohne ihn schaffe ich es nicht. Und so befiehlt Paulus die Ältesten hier diesem Gott selbst an, damit sie nicht vergessen, dass sie von ihm abhängig sind, damit sie nicht vergessen, dass sie auch immer auf ihn angewiesen sind und dass sie nicht vergessen, dass sie nur Unterhirten unter dem Oberhirten sind. Und so gibt Gott ihnen aber, nebst der Gegenwart von ihm selbst, auch noch ein Werkzeug an die Hand. Ein Werkzeug, mit dem sie ihren Dienst ausführen. Ein Werkzeug, das er ihnen überreicht hat, nämlich das Wort seiner Gnade. Das Wort Gottes selbst, die Bibel, die du und ich in den Händen halten heute, ist dieses Werkzeug, das Gott den Ältesten übergeben hat. Und es ist dieses Wort, durch das jeder Christ zum Glauben gekommen ist. Jedes Mitglied in dieser Gemeinde kann bezeugen, es ist dieses Wort, das mich davon überzeugt hat, dass das auch wirklich wahr ist. Und es ist dieses Wort, durch das ich zum Glauben gekommen bin. Und es ist dieses Wort, mit dem du auch weiter heranwächst. Es ist dieses Wort, durch die ein Baby im Glauben zu einem Erwachsenen im Glauben wird. Und so kann der Älteste nichts anderes tun, als euch das Wort Gottes darzubieten, es zu erklären und die Anwendungen dieses Wortes euch nahezulegen. Und so baut sich dein Vertrauen in die Ältesten, hängt ganz eng mit deinem Vertrauen an das Wort Gottes zusammen. Wenn du wirklich glaubst, dass das Wort Gottes genug ist, für eine Gemeinde gemäß seinem Willen gebaut zu werden. Wenn du wirklich glaubst, dass das Wort Gottes wirklich genug ist, damit du im Glauben wachsen kannst, dann kannst du auch darauf vertrauen, dass Gott die Ältesten einsetzt, die sich nur diesem Wort bedienen, damit das geschieht. Nun ist es leider so, dass es zu viele Männer gibt, die sich aufführen wie Diktatoren und Könige in dem Reich Gottes, die versuchen, ihre Gemeinde, als sei es eine, ihr eigenes Herrschaftsgebiet, zu kontrollieren, die Regeln darlegen, die die Bibel nicht gibt, die Dinge verlangen, die sie biblisch nicht verlangen dürfen und die dadurch am Ende es erreichen, ihre Mitglieder in ihre Knechtschaft zu zwingen. Und ein solches Gehabe ist eine Schande für das Reich Gottes. Und dann gibt es andere. Die lassen einfach alles gehen. Die lassen das Wort Gottes gehen. Die lesen das Wort Gottes durch die Brille ihrer heutigen Zeit. Und da ist plötzlich alles möglich. Und auch das ist eine Schande für das Reich Gottes. Älteste, wie Gott sie sich vorstellt, sind Älteste, die auf der Hut sind, die wachsam sind, die das Wort Gottes in die Hand nehmen und versuchen, es so zu verstehen, wie Gott es dargelegt hat, es mit seinen Augen zu sehen. David selbst hat gebetet, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Und so dann auch das Wort Gottes zu erklären. und der Gemeinde zu lehren und dann auch zu leben, damit die Gemeinde sich unter die Autorität dieses Wortes stellen kann. Denn ein Ältester ist genauso unter der Autorität dieses Wortes. Nicht darüber und nicht daneben, unter der gleichen Autorität. Und es ist diese Autorität, die er ausleben darf. Und es ist diese Autorität, über die er nicht hinausgehen darf. Und es ist dieses Wort, von dem Paulus hier sagt in Vers 32, es hat die Kraft aufzuerbauen. Genauso wie man ein Gebäude baut, Stein um Stein aufeinander baut, so wirkt das Wort Gottes. Es bringt eins ums andere zusammen. Es baut. Und gleichzeitig gibt es auch ein Erbe unter allen Geheiligten, schreibt Paulus hier. Und hier spricht er den Zukunftsaspekt an. Den Aspekt, dass es ein Erbe gibt, das du bis in Ewigkeit festhältst. Und bis in Ewigkeit sogar in Fülle bekommen wirst. Das Erbe deines ewigen Lebens von Gott, das kommt aus diesem Wort. Wie geht es also einem Schaf in der Herde Gottes? Wie geht es einem Schaf, das von Gott gewählten Ältesten betreut und versorgt wird? Es bewegt sich auf frischer Weide. Es leidet keinen Hunger oder Durst. Ein solches Schaf ist auch frei. Es ist nicht dem Zwang einer Knechtschaft untersetzt, sondern es kann sein Schafdasein voll ausleben. In Frieden grasen und sich keine Sorge machen. Und es ist zudem auch noch gesund und es ist unverletzt, weil die Kraft des Wortes Gottes es trägt, es voranbringt, die Aufsicht der Hirten es schützt und es weiter vorangehen kann. Und so ist also Gottes Programm, wie er es sich vorstellt und es richtig ausgelebt ist, das Programm, das zu gesundem und geistlichem Wachstum innerhalb der Gemeinde führt. Es ist dieses Programm, wenn es richtig ausgelebt wird, das zu gesunden Gemeinden führt, die dann Heimat für Schwache und Leidende werden können. Und es ist dieses Programm, wenn es richtig ausgelebt ist, das dann aber auch ultimativ den Plan Gottes, wie er sich das vorstellt, nämlich seine Herrlichkeit zu zeigen, in Fülle strahlen lassen kann. So ist Gottes Programm. Lass mich beten. Vater, wir danken dir dafür, dass wir uns auch in der Frage, wie die Gemeinde geführt wird, wie du dir das vorstellst, dein Wort an unserer Hand haben und es gut nachvollziehen können, wie du auch Älteste einsetzt mit ganz klaren Aufgaben, mit ganz klaren Rahmenbedingungen, aber auch ganz klaren Mitteln, wie sie deine Gemeinde, Herr, führen. Ja, und da bitte ich dich besonders darum, dass du uns hilfst, treue Verwalter dieses Gutes zu sein, das du uns anvertraut hast. Wir danken dir noch einmal dafür, dass du diese Gemeinde gestellt hast mit Schafen, die begierig sind nach deinem Wort. Mit Schafen, die begierig sind, danach dir zu gefallen. O Herr, und wir wollen dich auch weiter darum bitten, dass du uns bewahrst vor jeglichen Wölfen und Menschen, die verkehrte Dinge reden. Dass du Gnade schenkst, dass all das, wie wir es leben, dazu dient, dass deine Herrlichkeit aufs Neue deutlich wird. Amen.